Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Maisonntag. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber für viele ist der Mai ja ein besonderer Monat. Würde man mal eine Umfrage machen, käme der Mai sicher gut und gerne auf Platz 1 der beliebtesten Monate im Jahr. Er steht für Sommeranfang, für Tanz und Feier, für Wachsen und Fruchtbarkeit. Kurz für alles, was uns aufblühen lässt. Viele haben das in der vergangenen Woche schon ausgiebig gefeiert bei einem Tanz in den Mai. In den Wäldern erleben wir jetzt ein geradezu berauschendes, frisches, junges Grün. Und auch im Christentum hat der Mai einen besonderen Charakter. In der katholischen Kirche ist er der Marienmonat. Was uns aufleben lässt, das soll uns heute beschäftigen im Himmel und Erde Sonntagsthema, gleich im zweiten Teil der Sendung. Aber zunächst schaue ich auf aktuelle Ereignisse aus Religion und Kirche und da kommt ein Jubiläum in den Blick. Am 8. Mai 1954, also vor genau 70 Jahren, ging erstmals das Wort zum Sonntag auf Sendung. Damals noch 10 Minuten lang und zum Ende des Fernsehprogramms am Samstagabend, unmittelbar vor dem Testbild. Das Wort zum Sonntag ist oft belächelt und manchmal auch gut parodiert worden, aber es ist ein Dauerbrenner, die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen.
Am Anfang war ein Kabelbruch. Der technische Defekt verhinderte, dass ein Katholik aus Aachen am 1. Mai 1954 das erste Wort zum Sonntag sprach. Stattdessen durfte eine Woche später der evangelische Pastor Walter Dittmann aus Hamburg ran. Er predigte in der ersten Verkündigungssendung des deutschen Fernsehens. Damals noch live und 10 Minuten lang, so wie der evangelische Pastor Adolf Sommerauer aus Bayern.
Das heißt, dass man mit Gott ungefähr so umgehen muss wie mit einem lebendigen Menschen. Dass man ihn also, ihn Gott, nicht in eine Ecke stellen kann, um ihn gelegentlich hervorzuholen.
Erika Schwarze war 1957 die erste Frau, die am Samstagabend das Wort zum Sonntag sprach, was damals von zahlreichen Fernsehzuschauern mit empörten Briefen quittiert wurde. Das Wort zum Sonntag wurde schnell zu einer starken Fernsehmarke, was auch Kabarettisten und Komiker immer wieder inspirierte.
Was wollen uns diese Worte sagen? Da ist von einem Menschen die Rede, von einem ganz bestimmten Menschen. Nicht Herbert, nicht Franz, nicht Willi, nein, Theo ist gemeint.
Ottos Persiflage auf das Wort zum Sonntag war jahrzehntelang mahnendes Beispiel in evangelischen Vikarskursen vor einer allzu kirchlichen Sprache. Von der 10-minütigen Predigt hat man sich beim Wort zum Sonntag schnell verabschiedet. Heute dauert das Wort 4 Minuten und die gelten für alle. Selbst für den Papst.
Verehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, in wenigen Tagen werde ich zu meiner Reise nach Deutschland aufbrechen und ich freue mich schon darauf.
Insgesamt stellt die Kommunikationswissenschaftlerin Anne Bayer den Kirchen ein gutes Zeugnis aus.
Da macht das Wort zum Sonntag eigentlich relativ viel richtig. Sie ordnen aktuelle politische, gesellschaftliche Ereignisse ein. Der explizit religiöse Inhalt ist immer weniger geworden und die Welteinordnung immer mehr.
Wie zum Beispiel bei einem Wort zum Sonntag im März 2020 über die Situation der Geflüchteten an den europäischen Grenzen.
Angesichts dessen sollte sich jedem einzelnen Europäer und jeder Europäerin Tag und Nacht der Magen umdrehen. Wir müssen auf die Straßen gehen. Every day for future and humanity.
Ein Wort zum Sonntag, das auch polarisierte. Die hannoversche Pastorin Annette Behnken erhielt zahlreiche Hassmails.
Ich hatte das Gefühl, ich kann mich dagegen nicht wappnen. Es war erschrocken, was für eine Wirkung das entfaltet. Das ist wie so ein schleichendes Gift, das einen dann irgendwann erreicht und so seine Zeit braucht, bis es wieder aus Körper und Seele raus ist.
Auch nach 70 Jahren ist der 4-minütige Monolog mit klar christlichem Bezug aktuell und wirkt zugleich wie ein Kontrapunkt zur Schnelllebigkeit der Zeit. Ein Anachronismus mit Zukunft? Die evangelische Wort zum Sonntagssprecherin Annette Behnken aus Hannover sieht es so.
Pur und echt, würde ich sagen, kommt daher und ohne Schnickschnack, der irgendwie vom Inhalt ablenkt. Und das ist was, was uns zurzeit manchmal auch ein bisschen verloren zu gehen droht, denke ich. Und darum, finde ich, hat das absolut Zukunft, auch solche scheinbar anachronistischen Formate noch weiter am Leben zu erhalten.
In der kommenden Woche, am Mittwoch, feiert das Wort zum Sonntag seinen 70. Geburtstag. Michael Hollenbach erinnerte an einige Highlights dieser zweitältesten Fernsehsendung. Der Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober war ein Schock weltweit. Er traumatisierte nicht nur Juden in Israel, sondern in der gesamten Diaspora. Dazu kommt seitdem eine massive antisemitische Welle auch in Deutschland. Auf pro-palästinensischen Demonstrationen wurde und wird immer wieder Judenhass propagiert. Es gibt Brandanschläge auf jüdische Einrichtungen. In Berlin wurde ein jüdischer Student sogar krankenhausreif geschlagen. In dieser Situation setzen Juden hierzulande auf Selbstschutz und trainieren Krav Maga, eine berühmte israelische Nahkampftechnik. Go!
Schwarze Polsterwände, Regale mit schwarzen Gesichtsschutzmasken und auf dem Boden eine schwarze Gewehrattrappe. Berlin-Wilmersdorf in der Streetwise Academy, einer der bekanntesten Nahkampfschulen in der jüdischen Community. 7 Männer werfen sich gegenseitig auf die Matte, nehmen sich in den Schwitzkasten und führen sich ab. Zwischendurch wird Panikalarm simuliert. Auf dem Programm steht Krav Maga, was hebräisch ist und Kontaktkampf heißt.
Nach 7. Oktober, ich habe mir gesagt, dass ich muss mich verteidigen lernen. Und Krav Maga ist es jetzt passende Sache. Und du kämpfst gegen deinen Stress, gegen deine eigene Angst. Also du bekommst mehr Sicherheit. Du fühlst dich einfach nicht hilflos, was die Situation von 7. Oktober bei uns alle hervorgerufen hat.
Daniel Freimann wurde in der Ukraine geboren und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Der 48-jährige Jude, ein Schauspieler und Theaterpädagoge, war vom Hamas-Überfall in Israel schwer geschockt. Doch er wollte aktiv werden und begann Krav Maga zu lernen, um wehrhaft zu sein.
Das ist auch eine Community hier und eine passende Community, ja. Ich mindestens fühle mich nicht mehr allein.
Krav Maga wurde einst zum Selbstschutz entwickelt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts suchten jüdische Pioniere in Palästina Techniken, um sich gegen arabische Feinde zu wehren, erklärt Oliver Hoffmann, der Gründer der Berliner Nahkampfschule.
Es waren im Wesentlichen jüdische Siedler, die häufig Angriffen ausgesetzt waren, die in ihren Siedlungen und Kibbuzim gezwungen waren, Methoden zu finden, sich selber verteidigen zu können. Und die Wurzeln für Krav Maga sind im Prinzip gewesen Boxen, Jiu-Jitsu und Stockkampf.
Hoffmann erläutert, Krav Maga habe von anderen Kampftechniken besonders effektive, schnell erlernbare Elemente geklaut für ein alltagstaugliches Schutzkonzept. Wer angegriffen werde und nicht mehr fliehen könne oder jemanden beschützen sollte, der müsse den Gegner schnell und mitunter brutal stoppen. Der Schulleiter berichtet von einem steigenden Interesse an seinen Kursen seit dem Hamas-Terrorüberfall. Kein Wunder. Allein in den ersten 2,5 Monaten nach der Hamas-Attacke registrierte das Bundeskriminalamt deutschlandweit mehr als 1.100 antisemitische Straftaten. Ähnlich die Statistik von Hessen. 347 antisemitische Straftaten wurden hier im vergangenen Jahr verzeichnet. Eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr. Die Krav Maga-Schüler wie Daniel Freimann wollen dem Judenhass die Stirn bieten.
Wenn du bist jetzt in Berlin als Israeli oder Jude erkannt, dann klar, das Gefahr ist sehr groß. Wenn ich in S-Bahn oder U-Bahn einsteige, ich beobachte, wer ist die Leute in meiner Umgebung.
Angesichts einer wachsenden antisemitischen Stimmung setzen Jüdinnen und Juden hierzulande zunehmend auf Selbstschutz und trainieren Krav Maga, eine berühmte israelische Nahkampftechnik. Unser Reporter Jens Rosbach war in Berlin bei einem Kurs dabei. Südafrika ist das Land mit der größten Ungleichheit weltweit. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt bitterarm in schäbigen informellen Siedlungen. Arbeit gibt es hier kaum. Millionen überleben von kargen Sozialleistungen. In Gangs organisierte Drogen- und Gewaltkriminalität ist allgegenwärtig. Davon sind auch besonders Kinder und Jugendliche betroffen. Viele wachsen in einer von Frust, Gewalt und Stress geprägten Atmosphäre auf. Als Jugendliche landen sie im frühen Drogentod in einer Gang oder der Prostitution. Um solche Kinder kümmert sich das Butterfly Art Project in einer Armensiedlung bei Kapstadt. ein von katholischen Frauen gegründetes Projekt, das Kinder von Traumata befreien will. Die dazu nötige Kommunikation mit der Sprache funktioniert allerdings oft nicht. Deshalb nutzen die Frauen ein anderes Medium, die Kunst.
Freigrund, eine Armensiedlung in der Wüste südlich von Kapstadt. 50.000 Menschen leben in Wellblech- und Betonhütten. Wenige haben Arbeit, viele leben von der Rente der Oma, 200 Euro im Monat. Straßenhändler zahlen Schutzgeld an Gangs, Drogenmissbrauch, Gewalt und Stress sind allgegenwärtig. Inmitten dieser Ödnis liegt ein in leuchtenden Farben bemalter Gebäudekomplex, umgeben von Spielflächen und einem Garten. Das Butterfly Art Project, gegründet 2013 von der deutschen Kunsttherapeutin Angela Katschke, gibt vernachlässigten und traumatisierten Kindern eine Stimme. Kindern, die nicht zur Schule gehen, weil die Eltern kein Geburtszertifikat vorlegen. Kindern, die geistig behindert sind, weil die Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat. Lovebox, liebe Käfer nennen wir diese Kinder, erklärt Jane de Sousa, die Leiterin des Projekts. Viele der Kinder haben Schlimmes hinter sich.
There was a child in our Lovebug program and she then came to our Lovebug.
Da war ein kleines Mädchen, das sagte eines Tages zu unserem Betreuer: "Du bist so anders zu mir als der Freund meiner Mutter." Im Gespräch fanden wir dann Indizien, dass das Mädchen sexuell missbraucht wurde. Wir besuchten die Familie, sahen sofort, dass ein ernstes Problem vorlag und alarmierten die Behörden. Die nahmen den Freund der Mutter fest und brachten das Kind bei einer Großmutter unter.
And she's now living with her grandmother in a safe space.
Um Traumata zu verarbeiten, müsse ein Kind sich ihrer bewusst werden, erklärt mir Jane de Sousa. In einer Atmosphäre ohne Angst müsse es seine Probleme mitteilen können.
We create a safe space in which children can experience.
Wir bieten den Kindern einen Raum, wo sie sich sicher fühlen, wo sie Traumata und Stress verarbeiten können. Wir helfen ihnen, die Last dieser Verletzungen nicht ihr Leben lang mit sich herumzutragen. Ja, schlimme Dinge werden auch künftig geschehen im Leben dieser Kinder. Aber dann werden sie ihre Gefühle richtig einordnen und den Schmerz überwinden können.
Das Problem? Vielen traumatisierten Kindern fehlen die Worte, ihr Leid mit anderen zu teilen, sagt Betreuer Said Philander. Hier helfe behutsam betreutes Zeichnen, Malen, Kneten.
Kunst ist ein Vehikel für unsere Kinder, die sonst gar nicht ausdrücken können, was sie erleben. Mit groben, fast gewalttätigen Strichen auf ein Blatt Papier beschreiben sie Verletzungen, mit sanften Malen Zärtlichkeit, Liebe und Sehnsucht. Kurz, Kunst ist bei uns so etwas wie eine therapeutische Plattform.
Viermal die Woche für 2 Stunden werden die Lovebugs intensiv betreut. Mit Erfolg. Von 60, die im vergangenen Schuljahr dabei waren, gehen inzwischen 50 zur Schule. Parallel zur Schule betreibt das Projekt zudem sein Programm Heart for Art. Hier lernen ältere Kinder, sich über Kunst mit ihrem Alltag auseinanderzusetzen und Lebensperspektiven zu entwickeln.
Das Butterfly Art Project in einer Armensiedlung in Kapstadt in Südafrika versucht, von Gewalt- und Drogenkriminalität traumatisierten Kindern und Jugendlichen wieder einen Halt im Leben zu vermitteln, mit Hilfe der Kunst. Unser Reporter Thomas Kochen berichtete.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Himmel und Erde.
Und damit kommen wir zu unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. An diesem Mai-Sonntagmorgen will ich der Frage nachgehen, was uns aufblühen, was uns aufleben lässt. Der Mai ist gekommen. Der 5. Monat des Jahres wird nicht nur in zahlreichen Liedern besungen. Im Mai gibt es auch eine ganze Reihe von Ritualen, die den besonderen Charakter dieser Zeit feiern. Und da geht es eben oft ums Aufblühen, um Wachstum und um Fruchtbarkeit. Unser Experte zu allen Fragen des Brauchtums ist der katholische Theologe und Autor Manfred Becker-Huberti. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm darüber gesprochen.
Herr Becker-Huberti, warum gibt es eigentlich so viele Mai-Rituale? Was macht den Monat so besonders?
Der Mai ist nördlich der Alpen der Beginn der Sommerzeit. Und diese besondere Rolle, die dieser Monat hat, ist nicht nur der Jahreszeit geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass die Römer ihn zu einem besonderen Termin gemacht haben. Es war nämlich der Zeitpunkt der Heerschau. Die neuen Soldaten wurden eingekleidet und präsentierten sich zum ersten Mal. Und natürlich war die gesamte Verwandtschaft und Bekanntschaft angetreten, um das Ganze dann auch zu sehen. Insofern ist der Ausflug in das Grüne mit dem Mai verbunden.
Das sichtbarste Zeichen für die Mai-Rituale, das sind ja bei uns die Maibäume, die in vielen Dörfern aufgestellt werden. Was hat es damit auf sich?
Die Maibäume sind Bäume, die entrindet sind, denn unter der Rinde sitzen die bösen Geister. Aber die werden entrindet auch deshalb, weil sie als Spielbäume benutzt werden. Sie sind nicht nur das sichtbare Zeichen für diesen Termin, sondern an diesem Baum fanden die Spiele statt. Und wer es zum Beispiel schaffte, bis nach oben zu klettern und irgendeinen Preis dort oben abzurupfen, der war der Maikönig und durfte sich eine Maibraut wählen. Dass das nicht einfach war, dafür sorgten die anderen. Die haben nämlich den Baum vorher dann mit Seife eingerieben. Oder das Nachbardorf bemühte sich, den Baum zu klauen. Und dann konnte man ihn nur gegen Bier auslösen. In der Regel sehr, sehr viel Bier.
Bäume spielen ja auch eine Rolle bei dem Brauch, dass verliebte Jungs ihren Mädchen geschmückte Birkenäste vor die Tür stellen. Was soll das ausdrücken?
Das ist ein Liebeszeichen. Das ist das Zeichen, ich hab dich gern, ich lieb dich. Aber auch das Zeichen für die anderen draußen, lass die Finger weg, das Mädchen ist in festen Händen. Nur in diesem Jahr gilt das genau umgekehrt. Wir haben ein Schaltjahr und in den Schaltjahren setzen die Mädchen den Jungen ihre Maien.
Kirchlich ist der Monat ja auch ein besonderer Monat. Es gibt Maialtäre, Maiandachten und Maria wird in besonderer Weise verehrt. Warum ist das so?
Es gibt zwei Marienmonate, den Mai und den Oktober. Der Oktober ist mit dem Rosenkranz verbunden, der Mai mit den Maiandachten, die im 17. Jahrhundert aufkommen. Der Mai ist deshalb der Marienmonat, weil es der schönste Zeitabschnitt im Jahr ist und der natürlich mit Maria verbunden wird, die als Mutter des Herrn natürlich für die Menschen eine besondere Rolle spielt. Der Mai ist eine Zeit, die ihren Namen hat von einer römischen Göttin, Maia, die übrigens auch einer berühmten Biene den Namen gegeben hat, die Biene Maia, die meisten Kinder ja sehr gut kennen. Und dieser Mai ist der romantischste Zeitabschnitt im ganzen Jahr.
Maialtäre, Maibäume und andere Rituale im Wonnemonat. Darüber hat Klaus Hofmeister mit dem Theologen und Brauchtumsexperten Manfred Becker-Huberti gesprochen. Und wenn Sie mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen die Internetseite www.brauchtum.de. Der Mai mit seinem berauschend frischen Junggrün in den Wäldern, mit seinen ersten warmen Sonntagen, der kann uns in Hochstimmung versetzen. Und nicht nur uns Menschen, auch die Tiere. Der Name Wonnemonat, der kommt ja daher, dass im Mai die Kühe auf die Weide geführt werden. Und auch die Rinder feiern diese Freiheit dann oft mit fröhlichen Bocksprüngen. Auch sonst tut sich in der Natur viel, wie unsere Reporterin Monja Stolz im Offenbacher Wald so entdeckt hat.
Im Mai kommt Leben in den Offenbacher Wald zu. Etliche Tiere, die sich in den vergangenen Monaten wenig gezeigt haben, lassen sich nun genüsslich die Sonne auf den Bauch scheinen. Anna Dülk ist in den letzten Zügen ihrer Ausbildung und arbeitet schon seit einigen Jahren im Waldzoo. Den Mai mag sie besonders gern.
Man hat einfach wieder mehr mit den Tieren zu tun, weil sie einfach alle direkt ein bisschen besser gelaunt sind. Einfach weil die Sonne rauskommt. Das ist wie bei uns Menschen. Wir sitzen gerne im Frühling, im Sommer in der Sonne und genießen die ersten Sonnenstrahlen. Das ist bei den Tieren auch so.
Die Schulklassen, die jetzt wieder vermehrt zum Waldzoo kommen, beobachten die lebhaften Tiere. Vor allem die Waschbären haben es ihnen angetan.
Waschbären machen Winterruhe. Viele haben gefragt, ob die Waschbären überhaupt da sind. Jetzt sind natürlich die Waschbären regelmäßiger draußen. Man sieht zum Beispiel jetzt gerade 3 Stück. Und die Kinder finden es natürlich super. Sie können relativ nah ran. Die Waschbären sind sehr interessant. Sie machen viel. Sie stecken ihre Hände in jedes Loch. Sie fummeln am Gitter rum. Sie klettern. Sie hängen kopfüber an der Decke.
Die Ponys und Esel bereiten sich mit einem Fellwechsel auf die steigenden Temperaturen vor. Das struppige Winterfell weicht nun einem kurzen Sommerfell. Alte Tiere benötigen dabei Unterstützung.
Die Amy sieht ein bisschen gerupft aus. Sie hat ein paar längere Haarstellen und ein paar kürzere. Die Amy ist auch schon relativ alt. Deswegen müssen wir einfach mehr putzen, weil die das alleine nicht schaffen würde oder nicht so ordentlich schaffen würde und deswegen auch deutlich mehr schwitzen würde. Deswegen putzen wir einfach mehr, damit wir ein bisschen helfen können, um das lästige Winterfell loszuwerden.
Frühlingsgefühle lösen allerdings bei den Tieren auch Stress aus. Sie wollen sich paaren, aber gleichzeitig ihre Jungen versorgen. Deshalb laufen sie auch mal durch den Wald und über Straßen, ohne nach rechts und links zu schauen. Kommt es zum Unfall, bleiben die Jungtiere allein zurück. Doch nicht jedes einsame Tierbaby benötigt Hilfe.
Wenn man zum Beispiel beim Spazierengehen im Wald ein Jungtier findet, sollte man grundsätzlich erstmal beobachten, ob vielleicht die Mutter in der Nähe ist, ob es verletzt ist. Und bevor man es aufsammelt, Rücksprache mit einer Wildtierstation halten, weil oft Tiere halt gar keine Hilfe benötigen. Zum Beispiel die jungen Ästlinge, die Vögel, die kurz vorm Wegfliegen sind, sitzen oft so ein bisschen wahllos in der Gegend rum und warten auf ihre Eltern, weil die dann auf dem Boden gefüttert werden oder im Gebüsch. Auch Rehkitze sollte man nicht anfassen, weil sie den Geruch aufnehmen. Die werden von den Eltern abgelegt und die Mutter kommt dann immer mal wieder vorbei, um die zu säugen.
Generell sollten Spaziergänger ein paar Regeln befolgen, um die Waldbewohner gerade jetzt im Mai nicht zu stören. Hunde gehören jetzt in der Natur immer an die Leine. Wildtiere beobachtet man außerdem am besten aus der Ferne. So können Mensch und Tier den Mai genießen.
Was uns aufblühen lässt, damit beschäftige ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Es gibt eine psychologische Richtung, die gezielt erforscht, was Menschen aufblühen lässt. Die sogenannte positive Psychologie. Angela Bartzen ist im Vorstand des deutschsprachigen Dachverbands für positive Psychologie. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen und sie gefragt, was in der Psychologie eigentlich unter Aufblühen verstanden wird, beziehungsweise unter dem englischen Wort Flourishing.
Flourishing, das ist ja so das Kern der positiven Psychologie. Und darunter verstehen wir das Aufblühen des Menschen im Sinne von alle seine Potenziale einsetzen, Sinn im Leben erleben, ja, seine Stärken finden und auch einsetzen. Es gibt hier ein Perma-Modell und da ist ganz gut beschrieben, was sind die Elemente des Flourishing. Das ist einmal ganz wichtig, positive Emotionen zu erleben. Das andere ist Engagement, sich einsetzen zu können für etwas oder Relationship, Beziehungen, positive Beziehungen zu erleben. Dann Sinn erleben, das Sinn, ja, wenn wir Sinn in dem tun, was wir erleben und dass wir natürlich auch etwas, ein Gelingen haben, also unsere Ziele, die wir uns setzen, auch erreichen oder uns zumindest auf den Weg machen können. Mhm. Das sind so die zentralen Faktoren. Wenn wir die haben, dann blühen wir auf, dann sind wir in unserer Stärke und fühlen uns auch einfach wohl.
Hinter diesem Konzept steckt ja offensichtlich fast so eine Glücksformel oder wovon sprechen Sie? Sprechen Sie von Zufriedenheit oder von Glück?
Also Zufriedenheit ist ja so eine, sag ich jetzt mal, ist mit Sicherheit ein Teil davon, aber Zufriedenheit ist ja so eine Momentaufnahme. Flourishing ist aber weit mehr. Das ist wirklich perspektivisch auch angelegt. Also wie entwickle ich mich weiter? Wie ist ein langfristiges Modell? Also es ist nicht eine Kurzzeitgeschichte, wo ich sage, ja, ich sage jetzt mal im Sinne der Blumen gesprochen, da sprießt ein kleines Pflänzchen und das war's dann wieder, sondern es geht wirklich darum, zu seiner vollkommenen Kraft zu kommen. Und Glück, hier unterscheiden wir auch ganz stark. Das einmal ist so das Wohlfühlglück, das angenehme Leben, wie wir es nennen. Also das heißt, gehe ich einen schönen Cappuccino trinken, kaufe ich mir was Neues zum Anziehen. Und auf der anderen Seite das Werteglück. Das besagt, wenn ich etwas tue, was mir wichtig ist, wenn ich nach meinen Werten und meinen Zielen leben kann. Und beides zusammen ist das, was uns glücklich macht. Und beides zusammen ist ein ganz wichtiger Faktor auch in der positiven Psychologie, absolut.
Frau Bartzen, was sind denn die nachgewiesenermaßen wirkungsvollsten Elemente, damit Menschen aufblühen?
Das sind drei Faktoren. Das ist Kompetenz, Autonomie und Beziehung. Das sind so drei, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie drei Gefäße, drei Füllstände. Und ich muss immer gucken, dass die so ein bisschen in Balance sind. Oder wenn ich gerade weniger in Beziehung lebe, dass meine Autonomie größer ist. Also, dass diese drei Bereiche sich so ein bisschen ausgleichen. Und das kann ich ganz genau beobachten. Wenn ich mir selber die Frage stelle in meinem Leben, boah, wie autonom, wie selbstbestimmt lebe ich denn gerade? Wie kompetent, wie stark kann ich meine Kompetenz, meine Fähigkeiten einsetzen? Und wie sieht es denn aus in meinen Beziehungen? Geben die mehr Kraft oder ziehen die mehr Energie? Und das zu beobachten, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Frau Bartzen, was ist denn für Sie persönlich so das wichtigste Element für das Aufblühen und wie üben Sie das in Ihrem Alltag?
Für mich ist es einmal, ja, das haben Sie gerade gesagt, die Dankbarkeit. aber auch einfach so die kleinen Momente wahrnehmen. Es hat so ein bisschen was mit dem mittlerweile schon sehr oft gebrauchten Begriff Achtsamkeit zu tun. Morgens aufstehen und die kleinen Momente, die Tasse Kaffee mit meinem Sohn genießen, die kleinen Momente ganz bewusst wahrnehmen, sich die Zeit nehmen. Wie riecht es? Wie schmeckt der Kaffee? In welcher Atmosphäre bin ich? Oder den Spaziergang draußen in der Natur. Also ich bin so ein Freund von den kleinen Momenten, die mitzunehmen. Und auch, und da gibt es noch eine Sache, die ich vielleicht den Zuhörern also als Tipp mitgeben kann, was noch unfassbar ist, wenn ich jemandem das Thema Dankbarkeit jetzt nicht nur ausdrücke, sondern ihm einen Brief schreibe und sage, warum ich dankbar bin, dass es ihn gibt und ihm den dann auch noch vorlese. Also ich garantiere, da sitzen beide Leute, ich oder sie dann oder der andere, mit Tränen in den Augen. Das ist so bewegend und so großartig. Also das machen wir viel zu selten. Wirklich schreiben und vorlesen und dann übergeben.
Klaus Hofmeister sprach mit Angela Bartzen. Sie ist Coach und Trainerin aus München und Expertin für die positive Psychologie über das Aufblühen. Was uns aufblühen und aufleben lässt, das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.